Herzlich willkommen an der WU.
Meine Aufgabe ist es, einen Teil unserer Projektergebnisse darzustellen, die sich sehr stark darauf beziehen, dass wir selbst Klarheit bekommen, was man eigentlich unter transformativen Klimamaßnahmen versteht. Ausgangspunkt war, das ist ja auch schon gesagt worden, eine gewisse Unzufriedenheit in der Klimapolitik und in der Klimaforschung, dass das, was über die letzten Jahrzehnte auf verschiedenste Art und Weisen versucht wurde, wenig wirksam war, die großen Trends umzudrehen, sei das jetzt eben Richtung Dekarbonisierung innerhalb Österreichs, aber auch auf internationaler Ebene. Und in den letzten Jahren hat man auch begonnen zu spüren, dass das schon kurzfristiger und früher als gedacht negative Auswirkungen hat. Und gleichzeitig sehen wir in der Politik, in der Gesellschaft eine gewisse Trägheit, da eine Trendwende einzuleiten. Und daher haben wir das, was wir an verschiedensten Orten wissenschaftlich tun, versucht mit dem zu verbinden, was wir in den Regionen lernen, und das ein bisschen das, was ich jetzt präsentieren werde. Vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund, eben das, was hier präsentiert wird, haben wir in zwei Artikeln schon veröffentlicht, kann man auch sagen, ist frei zugänglich, kann man sagen, auch vertiefend nachlesen. Und ja, um das auch auszuschildern, wir sind einige von uns sehr intensiv bei einem Spezialbericht beteiligt gewesen für das Austrian Panel on Climate Change zu Strukturen für ein klimafreundliches Leben, und aktuell involviert im Rahmen eben des gleichen Forschungsverbundes am zweiten Sachstandsbericht Klimawandel mitzuarbeiten. Das heißt, die aktuelle Forschung, die es in Österreich international zu dem Thema gibt, aufzuarbeiten und das hier einzubringen, dass, und wie wir da denken und wie unser Zugang ausschaut, das in der nächsten halben Stunde. Im Wesentlichen soll es um drei Dinge gehen. Das eine, dieses schwierige Wort Transformation ein bisschen zu klären. Ja? Also was ist das Transformative an Klimamaßnahmen, wovon redet man da? Dann die sechs Merkmale, die wir Ihnen ja im Vorweg in der Version 1.0 ausgeschildert geschickt haben, und Sie haben jetzt, dann sollte für jede Person ein Blatt da sein, wieder auf zwei Seiten die Version 2.0, die ich Ihnen jetzt dann präsentiere. Und schließen werde ich mit eben einer Synthese, einem kurzen Ausblick. Transformation, ein Begriff, der in die Wissenschaft erst in den letzten Jahren gekommen ist und in die Klimaforschung überhaupt sicherlich ja erst seit 10 Jahren. Es ist ein Begriff, den unter anderem auch Karl Polanyi verwendet hat in einem Buch, das The Great Transformation heißt und das einiges an Klimaforschung inspiriert hat. Und Karl Polanyi hat sich mit Transformationen beschäftigt und dabei zwei Arten von Transformation unterschieden, langfristige und kurzfristige. Und die langfristige Transformation, und er schaut sich das 19. Jahrhundert an, die industrielle Revolution, die langfristige Transformation, die nennt er Metamorphose oder beschreibt als eine Metamorphose. Und das ist ein sehr schönes Bild, Metamorphose, Formwandel. Ja, es ist wie der Übergang von einer Raupe zu einem Schmetterling. Ja, bleiben das gleiche Tier, sind aber grundverschieden, haben andere Fähigkeiten, sind ganz anders auf bestimmte Art und Weise. Und das, meint er, ist das, was auch in der industriellen Gesellschaft im 19. Jahrhundert passiert, die sich grundlegend von der Agrargesellschaft davor unterscheidet, eine landwirtschaftliche Wirtschaftsweise von einer industriellen. Das gab es menschheitsgeschichtlich eigentlich nur zweimal. Ja, das Neolithikum war der andere große Übergang von einer Jäger-Sammler-Gesellschaft zu einer sesshaften Gesellschaft. Und wenn man jetzt behauptet, in der Klimaforschung im 21. Jahrhundert gibt es die dritte große Transformation, dann sehen Sie, was mit grundlegender Wandel gemeint wird, ist, ja, da geht es nicht um Kleinigkeiten, um andere digitale Geräte, sondern wirklich um eine Umorganisation von Leben, Arbeiten, Wirtschaften. Und das ist das eine, ja, was er anschaut, und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, für uns hier auch sehr bedeutsam, eigentlich hat er ein Interesse an den an der aktuellen Situation, und das, was er, Karl Polanyi, große Transformation nennt, das ist das, was er 1944 schreibt, er das Buch in seiner Analyse dann diese abrupten Veränderungen nach der Weltwirtschaftskrise nennt, ja, im Wesentlichen einerseits den Faschismus, ja, der als Antwort auf langfristige Veränderungen entsteht, und andererseits auch verschiedenste Formen von Reformpolitik, das bekannteste, das Rooseveltsche New Deal der 1930er Jahre in den USA, die dann eben auch zu Transformationen geführt haben. Wenn man das umlegt auf unsere Zeit heute, ja, was sind da die großen Metamorphosen, die langfristigen, die evolutionären Veränderungen? Sicherlich die ökologischen Veränderungen, der Umstand, dass es ein Erdzeitalter gibt, das nach dem Menschen benannt wird, das Anthropozän, ja, dieses neue Verhältnis von Mensch zur Natur, nämlich dass wir mit Technik massiv eingreifen können und den allen damit verbundenen Folgen, das Massenartensterben, ja, ökologische Transformationen großen Ausmaßes. Und als Zweites füge ich hier hinzu, weil es, glaube ich, ganz bedeutsam ist, auch unsere aktuelle Befindlichkeit und Situation hier in den reichen Ländern der Welt zu verstehen, die geopolitischen Transformationen und der Aufstieg insbesondere des globalen Südens. Wir sind über 500 Jahre daran gewöhnt, die Gewinner der Weltwirtschaft zu sein, im Zentrum, ja, der Nabel der Welt, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch intellektuell, künstlerisch zu sein, damit umzugehen, dass das wahrscheinlich endet, führt eben in der aktuellen Situation zu Verängstigung, Verunsicherung und auch politischen Umbrüchen. Und wenn dann in wenigen Jahren eine Pandemie, ein Krieg, steigende Lebenshaltungskosten hintereinander passieren, dann zeigt uns das, dass das, was wir gewohnt waren, massiv in Frage gestellt ist. Und die Reaktion ist, dass die Bereitschaft, das um allen mit allen Kräften zu verteidigen, eben auch mit Aggression und Gewalt zunimmt. Natürlich sehen wir auch, ja, rund um insbesondere die Pandemie, aber auch die Solidarisierung mit der Ukraine, dass es eben auch Bewegungen hin zur Solidarität gibt, aber all das in einem Umfeld größerer Unsicherheit. Und kein Wunder, dass in so einer Situation, und das auch die Parallele zu den 1930er Jahren, politische Bewegungen an Bedeutung gewinnen, die rückwärts gewandt sind. Ich verwende eben deswegen gerne auch das Wort reaktionär. Und wenn man sagt, ja, und das ist etwas anderes als konservativ, ja, weil konservativ würde bei der Auflistung unten ja bei antisozialistisch noch gut mitkönnen, aber diese seltsame Mischung von antisozialistisch und antiliberal und für unser Thema bedeutsam antimodern und antiwissenschaftlich ist eben für Klimapolitik, ja, und Menschen, die an wirksamen Klimamaßnahmen interessiert sind, eine große Herausforderung. Ja. Und wir erleben das ja, auch wenn wir in konkreten Projekten und Aktivitäten sind, dieses wir müssen uns nicht ändern, ist eine ganz wesentliche Rahmenbedingung, die effektive Klimamaßnahmen erschwert. Weil, ja, und das kristallisiert sich, ja, heraus, und das ist ja nicht zufällig, sondern sowas wird ja auch politisch gemacht, ja, aber Klimamaßnahmen werden dargestellt als die Gefährdung der eigenen Lebensweise. Ja, diese Emotionalisierung von meinem Auto, meinem Recht auf Fleischkonsum, auf ein Eigenheim, ja, das erleichtert es, so einen Kulturkampf zu orchestrieren, dass wir gegen die Elite, ja, die uns da irgendwas vorschreiben wollen, oder wir am Land gegen die in der Stadt, da einen eine Auseinandersetzung produzieren. Und das wird umso leichter, je mehr wir, und jetzt meine ich wir hier als die, die transformative Klimamaßnahmen wollen, Klimapolitik auf eine Single-Issue-Politik reduzieren, also als gänge es nur darum, zu dekarbonisieren, und das ist so ein Luxus, den wir drüberlegen, neben allen anderen Annehmlichkeiten des Lebens, worum es bei transformativen Klimamaßnahmen halt wesentlich ginge, wäre tatsächlich unsere Lebensbedingungen zu verbessern, indem wir auf einem weiter menschenfreundlichen Planeten leben. Dass diese analytischen Rahmenbedingungen, glaube ich, sind extrem wichtig, auch um ein Stück klarzustellen, dass es bei transformativen Klimamaßnahmen ans Eingemachte geht und um wichtige Dinge und es nicht, alle Wertschätzung für Gemeinschaftsgärten, alle Wertschätzung für Wurm, wie heißt das, Boxen, und kollektiv gemeinschaftlich verwaltete Lastenfahrräder, das ist auch alles eine sinnvolle Maßnahme, aber wir müssen uns bewusst sein, dass sie allein das Transformative nicht herstellen, weil die Aufgabe und Herausforderung einfach größer ist. Und diese Folie, die ich nur ganz kurz zeige, weil man da ewig lang drüber arbeiten könnte, das sind die drei Merkmale, die wir nicht die drei Merkmale, wir nennen es Elemente, weil die in der Literatur so systematisch angeführt werden, dass transformative Klimamaßnahmen wirksame sind und umsetzbar. Ja, also wirksam heißt, die haben das Potenzial, die gewünschten Ziele zu erreichen. Das heißt, sie müssen ein bisschen substanzieller sein als nur ein kleines Best-Practice-Projekt. Und umsetzbar heißt, in den Rahmenbedingungen, und da ist diese gesellschaftliche Verunsicherung ein wesentlicher Punkt, dass in dieser unter diesen Rahmenbedingungen die Potenziale auch genutzt werden können. Das umzusetzen, zu gestalten, ist die Herausforderung. Ja, und dann gibt es eben die sechs Merkmale, die wir erarbeitet haben, und es gibt keinen Anspruch darauf, dass das vollständig ist, und es mag auch noch andere geben, und vielleicht haben wir auch das eine oder andere übersehen, aber wir haben das jetzt schon ein paar Mal präsentiert und diskutiert. Und für unser Themenfeld, also die Frage von klimafreundlichen Siedlungsstrukturen, sind das sicherlich ganz wichtige und bedeutsame Rahmenbedingungen. Das erste Merkmal, pragmatische, radikale Maßnahmen verbinden, das ist ein bisschen die DNA unseres Projekts. Transreal heißt ja im Untertitel Transformativer Realismus für wirksame Klimamaßnahmen. Und das ist ein bisschen geborgt von Rosa Luxemburg, die von revolutionärer Realpolitik spricht. Und das Spannende daran ist, Rosa Luxemburg, definitiv eine Revolutionärin, aber sie hält eben ganz deutlich fest, dass radikale Maßnahmen alleine nicht revolutionär sind. Weil radikale Maßnahmen alleine, und das sagt sie schon vor 100 Jahren in einem anderen Kontext, da geht es um eine sozialistische Gesellschaft, aber rein jetzt für unser Thema, eine grundlegende Veränderung einzuleiten. Bei radikalen Maßnahmen ist es halt tendenziell so, dass die Mehrheit der Bevölkerung Vorbehalte hat, dass mächtige Gruppen sehr gut Widerstand organisieren können und sie daher deswegen nicht durchsetzbar umsetzbar sind. Umgekehrt bei pragmatischen Maßnahmen, das ist das, was wir in der Klimapolitik zur Genüge kennen, die sind deutlich leichter umsetzbar. Es finden sich politische Mehrheiten, dass man E-Autos steuerlich fördert, aber die Wirksamkeit solcher Maßnahmen ist deutlich eingeschränkt. Daher, das ist unsere Kernthese, sind transformativ die Maßnahmen, die das Radikale und das Pragmatische verbinden. Das hat auch im Sinne von Wissensallianz den großen Vorteil, dass es Milieus mobilisieren kann, die einerseits Milieus, die pragmatische Maßnahmen nahestehen und sympathisieren, nicht vereinfache, aber tendenziell Verwaltung, Öko-Entrepreneurs und solchen, die eher radikalen Maßnahmen nahestehen, tendenziell jüngere Menschen, Menschen, die sich dann in sozialen Bewegungen engagieren. Zweites Merkmal, klimafreundliche Rahmenbedingungen schaffen. Das Wort Rahmenbedingungen ist so ein Schlüsselwort, das wir im Spezialbericht verwenden, wo es um Strukturen für ein klimafreundliches Leben geht, indem wir nämlich das kritisieren, was in der Klimapolitik lange das Bestimmende war, nämlich, dass man auf das Individuum setzt, dass man Bewusstseinsbildung macht, dass man nachhaltigen Konsum fördert, informiert, die Leute versucht, dahin zu bringen, mit Anreizen, mit Überreden, mit Information, die richtigen Wahlentscheidungen, Konsumentscheidungen zu treffen. Nun wissen wir aus der Forschung, dass das relativ wenig wirksam ist, vor allem auch deswegen, weil man dem Individuum dann ganz viel auflastet an Verantwortung, die ganze Welt zu retten und letztlich das Individuum aber gezwungen ist, innerhalb von Rahmenbedingungen zu agieren, die tendenziell klimaschädliches Verhalten eher bevorzugen. Daher unser Vorschlag, und das ist das Zentrale oder wichtigste, die wichtigste Botschaft aus unserem Spezialbericht, dass es darum geht, Rahmenbedingungen zu verändern. Ja, und dass man sozusagen einen Fokus Veränderung vornehmen sollte, wenn man klimapolitisch engagiert ist. Man sollte sich verstärkt gemeinsam mit anderen engagieren und versuchen, koordiniert, zielgerichtet zu schauen, wie schafft man es mit anderen zusammen, Gesetze zu verändern, Förderstrukturen zu verändern, andere Infrastrukturen zu schaffen, die es leichter machen oder überhaupt erst ermöglichen, dass man aus Zwettl, aus Güssing ohne Auto nach Wien kommt, dass man in Wien nicht auf Gas angewiesen ist. Wenn man also Gestalten als das Schlüsselwort hat, Gestalten von Rahmenbedingungen mit anderen zusammen, hat es den Riesenvorteil, dass man dann klimaschädliche Strukturen kritisiert und verändern will, statt zu moralisieren, ob der fleischessende Mensch oder die autofahrende Frau dann die sind, die für die Klimakatastrophe verantwortlich sind. Also man entmoralisiert auch die Debatte, wenn man auf klimafreundliche Rahmenbedingungen schaffen als Merkmal schaut. Wenn Rahmenbedingungen so wichtig sind, so wie wir in dem Spezialbericht behaupten, dann ist eigentlich, wenn man sagt, auf welcher Ebene interveniert man, tendenziell die höheren Ebenen die besseren. Und das würde ja nahelegen, dass man so Top-Down-Ansätze fördert, weil Klimagesetze werden im Parlament beschlossen, eine ökosoziale Steuerreform macht eine Bundesregierung, beschließen tut es auch das Parlament, ja, aber tendenziell sind das Top-Down-Maßnahmen. Jetzt ist es aus unerfindlichen Gründen oder doch erfindlichen Gründen so, dass Top-Down ganz schlecht beleumundeter Begriff ist, der ist so mit autoritär, zentralistisch assoziiert. Was wir vorschlagen ist, zu sagen, wir brauchen eine andere Art von Top, wir nennen es Top-Linked, also von oben durchgesetzte und damit für alle bindende Maßnahmen, das ist ja das, was Regeln und Rahmenbedingungen sind, aber mit einer viel stärkeren Einbindung von Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Also so eine Verbindung aus repräsentativer Demokratie, das ist das, was wir aus der Verfassung kennen, mit Elementen der deliberativen Demokratie. Sie werden sehen, es kommt noch ein paar Mal, ich habe es dann da Klimarat plus genannt, also Bürgerinnenbeteiligung plus Parlaments plus Regierungsbeschlüsse. Und das heißt weitergehend, dass das, was so große Aufmerksamkeit im Klimabündnis, in der lokalen Agenda 21, in anderen Initiativen hat, denen es um ein besseres Klima geht, dass man von unten gemeinsam, lokal, gemeinschaftlich Initiativen setzt, das Engagement der Bürger, Bürgerinnen nutzt, dass das fürs Verändern von Rahmenbedingungen eingeschränkt hilfreich ist. Und auch da wieder, wenn wenn man von unten solche Maßnahmen, Initiativen setzt, dann unser Vorschlag als sogenannte Bottom-Linked-Initiative, also vernetzt, verbunden mit anderen räumlichen Ebenen. Ja, weil nur wenn die lokalen Initiativen Bündnispartnerinnen in der Landesregierung haben, wenn es in ein LEADER-Programm eingegliedert ist, das europäisch Förderstrukturen hat, die transformative Klimamaßnahmen erleichtern, dann kann auch lokal etwas Transformatives passieren. Viertes Merkmal, klimapolitische Zielsetzungen erweitern. Im Spezialbericht verwenden wir einen Begriff, als Zielwort das klimafreundliche Leben. Das heißt, mehr als dekarbonisieren, mehr als klimaneutral, net zero, wie es dann auch genannt wird, sondern dass wir versuchen, dass es darum geht, zum einen CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, auf null runterzufahren, aber gleichzeitig auch soziale, ökonomische, andere Zielsetzungen zu erreichen, die, wie sie in den SDGs festgehalten werden, aber auch Zielsetzungen ökologischer Art, die über die Klimaziele hinausgehen. Ja, insbesondere in unserem Themafeld wichtig ist das die Frage der Biodiversität, der Landnutzung. Das führt eben dazu, dass es um eine Klima-Plus-Politik geht im Sinne von mehr, also Klimapolitik, die wirksam ist, aber die auch gesellschaftliche Unterstützung bekommt, muss immer schauen, dass es mehr ist als eine Politik, die nur das Klima rettet. Das heißt, sie muss verbunden sein mit anderen Zielsetzungen, Klimaziele erweitern in der Situation, in der wir heute leben, 2023 Österreich, heißt sicherlich ganz zentral, dass man ökologische und soziale Ziele gleichzeitig anstrebt und solche Maßnahmen sucht oder Maßnahmenbündel, die beides können. Fünftes Merkmal, Emissionen, negative Klimafolgen vermeiden. Vermeiden ist in den letzten Jahren ein ganz wichtiges Wort in der Klimaforschung geworden. Es gibt ein eigenes Modell, ASI, Avoid, Shift, Improve, Deutsch vermeiden, verlagern, verbessern, wo es eine klare Hierarchie gibt von Klimamaßnahmen, vorrangig und solange es geht, da sollte man versuchen, in erster Linie Emissionen zu vermeiden, weniger zu heizen, weniger mit dem Auto zu fahren, was auch immer. Vermeiden ist die wirksamste und auch kurzfristig wirksame Maßnahme, auch mit dem Rieseneffekt tendenziell, dass es Kosten einspart. Erst wenn man vermeiden nicht kann, dann sollte man verlagern hin zu Bereitstellungsformen, die effizienter sind, also öffentlicher Verkehr statt Individualverkehr. Und erst dann am Schluss das machen, was so sehr im Zentrum eines guten Teils der Mainstream-Klimapolitik ist, technologische Verbesserungen, also E-Mobilität, erneuerbare Energieträger und so weiter. Alles ganz wichtig, aber letztlich ist es in diesem Hierarchiemodell nachgereiht. Warum hat das so an Bedeutung gewonnen? Auch deswegen, weil es eine Degrowth-Bewegung gibt und damit einhergehend eine zunehmend einflussreicher werdende Degrowth-Forschung, also Forschung, die sich damit beschäftigt, wie ein gutes Leben möglich ist, obwohl wirtschaftliche Aktivitäten schrumpfen. Ja? Und schrumpfen müssen sie dem Degrowth-Ansatz folgend, insbesondere im globalen Norden und insbesondere, wenn es darum geht, neue Güter zu produzieren. Die zentrale Zielsetzung in so einem Ansatz des Vermeidens ist, zu versuchen, Bedürfnisse weniger über neu produzierte Güter zu befriedigen, sondern indem man sozial-ökologische Infrastrukturen schafft, die Grundversorgung sichern. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel Ärztin im Ort dezentrale Pflegeangebote, den Supermarkt, die Kreislerin vor Ort, die es ermöglicht, Mobilität zu vermeiden und gleichzeitig qualitativ hochwertige Alltagsleben gestalten zu können. Das verringert den Bedarf, Dinge zu kaufen, ja, oder Ressourcen zu nutzen und ist in dem Sinn eine vorauseilende und vorausschauende Vermeidungsstrategie. Und der letzte Punkt, Grundversorgung, das letzte Merkmal, Grundversorgung sichern, Überkonsum einschränken, das auch eine der neuen und wichtigen Entwicklungen in der Klimaforschung, nämlich Klimapolitik ist natürlich auch weiterhin Technologiepolitik. Klimapolitik ist weiterhin auch Innovationspolitik und der Versuch, effizienter mit Ressourcen umzugehen, neue Wege des Sparens zu finden mit technischem Fortschritt. Aber Verteilung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt deswegen, weil, und das ist, zeigen immer mehr Studien, die Nutzung von Ressourcen, ja, aber auch die Emissionen, die ausgestoßen werden, in einem unglaublichen Ausmaß ungleich verteilt sind. Ja, und dass es weniger das Bevölkerungswachstum ist, das lange so in der Klimaforschung als große Gefahr auch transportiert wurde, sondern dass der Konsum bestimmter Bevölkerungsgruppen und auch wieder hier tendenziell und überproportional im globalen Norden für das Überschreiten von Klimazielen verantwortlich ist. Und die Antwort, ja, wenn Klimapolitik Verteilungspolitik ist, dann ist eben ein wichtiges Merkmal zu schauen, dass man sogenannte Konsumkorridore einführt, ja, dass es ein Minimum an Grundversorgung gibt. Das ist ja in der Debatte relativ verankert und ist ja auch jetzt im Zuge der erhöhten Lebenshaltungskosten, Energiekrise und so weiter viel diskutiert. Einerseits aber unter ökologischen, klimapolitischen Gesichtspunkten ist das Zweite, nämlich das Festlegen eines Maximums, ganz, ganz bedeutsam. Ja? Und wir brauchen, wenn wir die Grundversorgung für möglichst alle sicherstellen wollen, auf der anderen Seite eine Einschränkung von Überkonsum, ein ganz wichtiges Ziel auch der Klimagerechtigkeit, die können, weil sie mehr Geld, mehr Ressourcen haben, sollen auch einen größeren Beitrag leisten. Das also die schnell dargestellt, die 6 Merkmale. Abschließend, was sind so Schlüsselerkenntnisse, wenn es darum geht, transformative Klimamaßnahmen umzusetzen. Für die Forschung diese Aufforderung, mehr als Klimaforschung zu machen, ja, also das, was sozusagen unsere Kernkompetenz ist, zu verbinden mit sozialen, ökonomischen, politischen Analysen, um zu verstehen, wie manche Sachen, die wir als wichtig, sinnvoll erachten, dann auch umsetzbar werden, ja, wie man Bündnisse schafft für bestimmte Anliegen auch Leute anspricht, denen die Rettung des Klimas weniger wichtig ist als den Personen, die hier sitzen, aber die man trotzdem ein Stück des Weges mitnehmen kann. Das heißt dann aber auch für die Politik, dass es um mehr als Klimapolitik geht. Also Klimapolitik, wenn man es ernst nimmt, ist transversal über die verschiedensten Politikfelder hinaus, muss integrieren und als allerwichtigstes und bedeutsamstes auch aus dem, wenn die Analyse stimmt, die ich eingangs gemacht habe, dann geht es wesentlich und stark darum, Klimapolitik und Sozialpolitik stärker zu verbinden, als das bis jetzt der Fall war. Dann heißt es bei dieser Notwendigkeit, Pragmatisches und Radikales zu verbinden, dass wir Maßnahmenbündel brauchen. Das war für uns selber auch ein riesiger Lernschritt, weil wir natürlich angefangen haben, einzelne Maßnahmen herzugehen und zu sagen, ist diese Maßnahme transformativ oder nicht? Da haben wir uns lange beschäftigt damit, kriegt die jetzt einen Hackerl oder nicht, bis wir gemerkt haben, dass der Ansatz ein anderer sein müsste. Ja, es ist eine bestimmte Maßnahme, zum Beispiel eine Informationsveranstaltung für sich, ganz sicher nie transformativ. Ja, aber sie kann in einem Bündel zusammen mit anderen Aktivitäten durchaus Bestandteil eines transformativen Maßnahmenbündels sein. Ja, was sich aus dem ableitet, ja, dass hier um Integration geht und um Verbindungen, dass es notwendig ist, sich verstärkt mit Andersdenkenden, Anderslebenden auseinanderzusetzen. Wenn man sich Milieustudien anschaut, so sind halt die, denen Klimapolitik das allerwichtigste Anliegen ist, eine Gruppe, die irgendwo zwischen 10% und 20% der Bevölkerung sind. Ja. Dann gibt es ganz, ganz viele, die überwiegende Teil der Bevölkerung, für die Klimapolitik wichtig ist, aber ganz viele von denen finden dann halt andere Sachen doch noch wichtiger, als langfristig ein menschengerechtes Klima zu sichern, und mit denen ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, wäre anstrebenswert. Was wären Bilder, wie man so transformative Klimamaßnahmen denken kann? Das Bild, dass es nicht sein soll, nach den Ausführungen, die ich da jetzt gemacht habe, sind technische Geräte. Also die Idee, Klimamaßnahmen seien so etwas, das äußerlich von uns ist, ja, also man hat ein Windkraftwerk, ja, das dann sicherstellt, dass der Strom, der aus der Steckdose kommt, fürs Klima nicht schädlich ist, ja, nimmt genau diese Trennung vor, ja, weil dann sind es auch andere Leute, die sich um das kümmern sollen, ja, und es hat mit mir nicht wirklich was zu tun. Ja. Und ein schönes Bild, gerade auch wenn es um Siedlungsstrukturen geht, sind eben Ortskernbelebung, sind eben Begegnungszonen, das ist da aus Paris, ja, wo es so anschaulich gezeigt wird, dass es in der Transformation auch um eine andere Art der Beziehung zwischen den Menschen geht und um eine andere Art der Beziehung von uns Menschen zur Natur. Und nur noch einmal die Ernsthaftigkeit und Bedeutung dessen, ja, dass wir da theoretisch jetzt Definitionen abhandeln, transformativer Klimamaßnahmen, aber der Hintergrund und das Anliegen ist, glaube ich, ein wirklich, wirklich bedeutsames, gerade angesichts dessen, was in den letzten Wochen auch in Österreich stattgefunden hat und nicht nur Bolsonaro oder Trump in anderen Erdteilen, wenn man das, was diese Klimaskepsis mehr ist als eine Verhinderung der einen oder anderen wirksamen Klimamaßnahme, sondern das ist ja leider eingebettet in ein antiwissenschaftliches und Anti-Gleichheitsmodell, ja, wenn man sagt, wir hier in den reichen Ländern, wir können dann noch eine ganze Weile so weiter tun wie jetzt. Das trifft ja viel früher andere Erdteile und daher kümmert uns das nicht. Ich glaube, dass es wesentlich darum geht, in der Zeit der Verängstigung, Verunsicherung, in der wir leben, daran zu arbeiten, dass die Angst, unvorbereitet mit diesen Veränderungen konfrontiert zu werden, Dürren, Austrocknungen von Seen und so weiter, dass die Angst größer ist als die Angst, Veränderungen und sich dem Unbekannten auszusetzen. Ja, das wäre, sagen, eines und die wichtige, wichtige Geschichte, das gemeinsam anzugehen. Also wegzukommen von dem, ich kann als Individuum und alleine einen Beitrag leisten. Das wird uns zwar von Medien und Journalismus immer wieder nahegebracht, aber der Ansatz ist eigentlich ein umgekehrter, dass man in verschiedenen, dass man das nur gemeinsam und mit anderen angehen kann. Und ich ende mit dieser Folie, weil die Herausforderung, die aus dem was ich dargelegt habe, sich ableitet, ist ja im Kern immer wieder dasselbe, nämlich diese Fähigkeit, mit Widersprüchen umzugehen, ja, weil wir alle gelernt haben, dass pragmatisch was anderes ist als radikal, und entweder sind wir progressiv oder konservativ, ja, bewahren oder verändern. Und gerade im Thema der Klimapolitik besteht die Fähigkeit sehr oft genau darin, bestimmte Dinge zu bewahren, ja, indem man verändert. Ja, kleine pragmatische Schritte zu setzen, die in ihrer Kombination eine radikale Veränderung anstoßen. Und das sind alles Aktivitäten, Fähigkeiten, die zur Umsetzung Dialog, Gespräch brauchen, und daher ende ich an dem Punkt und wir gehen in die interaktiveren Teile des heutigen Nachmittags. Danke.
Ja, vielen Dank, Andreas, für diesen Vortrag. Wir haben jetzt ein paar Minuten noch Zeit für Verständnisfragen. Also wenn ich jetzt Verständnisfragen schicke, dann können wir die Reihe, bevor wir dann nicht rausgehen. Thanks, bitte.
Ja, Herr Zilfberger hat sich auch die ganze Machtfrage angeschaut, weil wenn man sagt, Klimapolitik ist Verteilerpolitik, das stimmt, dann wird es ja auch Verlierer geben, nämlich die bisherigen Gewinner. Das irgendwo, in den 6 Punkten sehe ich es nicht, aber war Teil der Forschung.
Ja, die große Herausforderung ist tatsächlich die, dass wir, wie ja schon dargestellt wurde, wir in 2 Regionen arbeiten und mit der, insbesondere auch in Pöllau, mit massiver Unterstützung vom Bürgermeister, Gemeinderat und so weiter. Und dann bist du genau in dem Spannungsverhältnis, insofern habe ich die richtige Folie hier aufgelegt, dass du mit denen arbeitest, die Macht haben, ja, und einen visionären Prozess anstoßt, der eigentlich grundlegende Veränderungen vorantreibt. Ja. Und ob wir es schaffen, diesen Widerspruch konstruktiv im Sinne von transformativ während aufzulösen, das werden wir beim nächsten Workshop im Herbst sagen können, aber das ist nicht ganz einfach.
Andrea, das ist Luisa Steiermann. Ich habe eine Frage. Sie haben sehr oft Milieus angeführt, so Stadt-Land gebildet, weniger gebildet. In der Steiermark haben wir in ein paar Wochen einen sehr intensiven Workshop gehabt zu Sinusmilieus und den sehr interessant gefunden, dass es eben nicht nur nach Regionalität geht und nach Ausbildung, sondern nach Wertehaltung von Bevölkerungsgruppen. Und das trifft mir, glaube ich, fast eher den Kern der Punkt, als wo jemand wohnt oder welche Ausbildung jemand hat. Haben Sie sich das auch angeschaut?
Also, ja, die Sinusmilieus waren auch eine Folie, die den 30 Minuten zum Opfer gefallen ist. Also ja, mein Argument stützt sich stark auf das. Ja, also es gibt auch in Österreich nicht, aber in Deutschland gibt es sehr ähnlich wie diese Sinusmilieus, gibt es so Studien zu Umweltbewusstsein der deutschen Bevölkerung, die eben zu den Ergebnissen, die ich jetzt da vereinfacht dargestellt sind, gekommen ist, ja, dass es eben eine ganz, ganz kleine Gruppe gibt, die wirklich Klimawandel leugnen, ja, und dann halt eine sehr große Gruppe, die so ein durchwachsenes und widersprüchliches Wertegerüst hat. Ja, und das, was ich anspreche, ist eben ganz im Sinne dieser Milieustudien, wie findet man hier Ansatzpunkte, ja, und das sind dann tendenziell eben nicht die Hardcore-Klima-ausgeschilderten Maßnahmen, sondern sind oft sagen Alltagsthemen, die es leichter machen, Mehrheiten zu finden. Also ein Richard Berntaler, der hier ist und jetzt demnächst Doktor, hat für seine das zum Beispiel in Atzgersdorf in Wien untersucht. Ja, und Atzgersdorf ist so ein, in Liesing, 23. Bezirk, so ein ehemaliges Dorf. Und dort gibt die allgemeine Meinung zwei große Themen. Ja, Verkehr ist ein Riesenthema und dass sozusagen der dörfliche Charakter, dass es verloren geht und dass es keine Nahversorgung gibt. Und wenn man sich dann sagt, wie geht man politisch vor, ja, das Thema Mobilität in den Vordergrund zu stellen, polarisiert total. Ja, also sagen alle finden, es ist ein Riesenthema. Die einen sagen, weil ich keinen Parkplatz finde, und die anderen sagen, weil die Autos so übermächtig sind. Während beim Thema Nahversorgung und dörfliche Strukturen sichern, gibt es eine breite Zustimmung über die Milieus hinaus. Ja. Und wenn du eben den Ansatz, was sozusagen die Konsequenz oder der implizite Vorschlag dieser Studie ist, dann zu sagen, fokussieren wir deswegen Stärkung der Nahversorgung, ja, Ortskernbelebung, die dörflichen Charakterstärken, mit den Implikationen, dass das halt heißen würde, auch mehr öffentlicher Raum, ja, und ein Stück weit Einschränkung des Autoverkehrs, ist es wahrscheinlich die transformativere Strategie. Aber das basiert eben genau auf diesen Milieu-Überlegungen, die Sie angesprochen haben.
Ja, hallo, ich bin Haas vom Institut für Soziale Politik. Ich wollte nochmal kurz zu dieser Machtfrage anders gestellt zurückkommen. Jetzt ist ja so, dass in einem Multi-Level-Governance verschiedene Ebenen der Governance im Grunde genommen eingeschrieben haben, diese Nicht-Nachhaltigkeit, wie sie im physischen Sinn sozusagen existiert. Und wenn man Änderungen einleiten will, ist ja eine Frage, was man macht, ist das transformative Verhältnis zwischen diesen verschiedenen Governance-Levels. Und da würde mich interessieren, wenn ihr beurteilt, bei euren eigenen Vorschlägen der Macht, wie reagiert wird, wie beobachtet ihr, ob das transformativ ist, in dem Sinn, dass eine andere Art von Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Governance-Levels, also wirklich von ganz, wenn ihr da von Bottom linkt und Top linkt, wie erkennt ihr, dass da auch einmal was anderes passiert als in der Vergangenheit?
Also ich befürchte, ich habe jetzt nicht mit dem Team abgesprochen, aber ich befürchte, dass die konkreten Ergebnisse unseres Projektes enden wollend sein werden, ja, weil die Herausforderung so groß ist. Ich glaube, das, was uns gelingt, ja, und was aber schon ein großer Schritt ist, ist überhaupt den Akzent zu verschieben, wenn wir die Zielsetzung haben, eine Maßnahme zu setzen. Ja, also dass es dann eben darum geht, eigentlich die Governance-Struktur zu verändern. Ja, dass es eben auf jeden Fall den Bürgermeister braucht. Ja, und wenn dann der Gemeinderat, die Bürgermeisterin es nicht macht, dann wird es eben nicht transformativ und ist halt auch ein Grund, warum es oft nicht transformativ ist. Aber dass man, wenn Menschen engagiert sind und was ändern wollen, sich damit beschäftigen müssen, warum der Bürgermeister so tickt, ja, und diese Governance-Struktur so ist, wenn das einmal ins Bewusstsein kommt, dann ist es ja die Voraussetzung, dass du im nächsten Schritt dann auch Handlungen setzt. Also in dem Sinn ist es auch, sind wir uns auch bescheiden unserer Grenzen bewusst. Ja? Aber es ist eben eine große Verschiebung weg, und das betone ich noch einmal, von der Einzelmaßnahme und dem, dass sich im Dorf die fünf netten, klimaengagierten Menschen zusammenschließen. Das, glaube ich, eben definitiv sagen zu können, ist nicht der richtige Ansatz, beziehungsweise im schlimmsten der Fälle verstärkt es noch milieumäßig, ja, die Zuordnung, dass es ein Minderheitenthema ist, ja, für seltsame Menschen, die die Welt retten wollen. Ja.
Ich habe noch eine Frage und dann gehen wir in die Kassette. Ja, vielen Dank, Simon Baumgartlinger, Universität Wien. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag, sehr, sehr spannend. Transformativer Realismus, ich glaube, ist ein ganz zentrales Thema, um diese transformativen Aktivitäten dann auch wirklich mal auf den Boden zu bringen. Ich erlaube mir trotzdem ein bisschen eine provokative Frage. Glauben Sie nicht, dass dieses Projekt vielleicht 15 Jahre zu spät kommt? Es geht ja nicht um nicht weniger als soziotechnische Systeme, unsere soziotechnischen Systeme komplett umzuwälzen. Das System des Verkehrs, das System der Energieversorgung, das System der Ernährung und so weiter und so fort. Und wenn wir den Umweltsystemwissenschaftlern zuhören, dann sagen die, wir haben noch 10 Jahre Zeit dafür. bevor wir in eine Zone kommen, wo wir nicht mehr sagen können, wie sich die Erde verhalten wird, wie sich die Kipppunkte verhalten. Jetzt ist für mich die Frage, wie leiten Sie einen Transformationspfad ab von diesem Prozess, der sozusagen mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang zu bringen ist? Vielen Dank.
Ja,
also ich bin total froh über die Abschlussfolie. Ja, also natürlich kann man rasch sagen, das wird sich nicht ausgehen. Ja, also wenn ich das sage oder bei Ihnen durchklingt, dann gibt es Argumente dafür. Ja, deswegen habe ich ja auch diese eine Folie betont, noch einmal mit dem, dass es schon auch zu aufgeklärten Menschen dazu kommt, in irgendeiner Art und Weise doch trotzdem zu versuchen, das eigene zu gestalten. Und das ist ein Widerspruch, mit dem ich mich tagtäglich beschäftige, aber ich vermute, das ist wirklich kein Einzelfall. Ja, der Antonio Gramsci hat es genannt, der Pessimismus des Verstandes. Ja, also die Analyse sagt, das ist alles, ja, das hätte man schon vor 15 Jahren, da hätte man dann auch noch die Zeit gehabt, ja, Rücksicht zu nehmen auf die Befindlichkeit des Bürgermeisters und dass die halt da ein bisschen langsam sind und so. Ja, aber eigentlich müsste das jetzt alles viel, viel rascher gehen. Ja. Wie schaffen wir das in demokratischen Verhältnissen, wo wir gerade die Rede unseres Kanzlers gehört haben? Ja. Wie geht sich das aus? Ja. Und Antonio Gramsci, Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Handelns, ja, dass du sagst, trotzdem probieren, ja, weil dazu sehe ich halt auch dann wieder keine Alternative. Ja. Aber wenn Sie skeptisch sind, kann ich es analytisch nicht widerlegen, leider. Ja.
Okay, dann danke Andreas, danke Ihnen, danke euch für diese erste Phase. Wir machen jetzt die Halbpause und dann werden wir Ihnen euch vorstellen, wie wir dann in den Arbeitsgruppen arbeiten mit diesen Merkmalen, die der Andreas vorgestellt haben. Und